aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Tja, schauen wir mal.
Ja, herzlich willkommen bei Peace on Air, der Sendereihe bei Radio Free FM. Heute zum Thema Kirche, Teil der Friedensbewegung. Was sagen die Kirchen zu Krieg und Frieden? In unserem einführenden Kurztext zur Sendung haben wir beschrieben, wie auf politischer Ebene eine Zeitenwende eingeläutet wurde. Damit einhergehend die Abkehr von nie wieder Krieg zu wir müssen kriegstüchtig werden. Und Friedrich Merz sagt dazu, Frieden findet man auf jedem Friedhof, womit er den Frieden gleich mal ins Reich der Toten verortet. Auch die Kirchen haben ihre Haltung verändert. Auf der Seite der Friedensbewegung hat insbesondere die neue Denkschrift der evangelischen Kirche für große Diskussionen gesorgt. Beide Haltungsveränderungen, die der Politik und die der Kirchen, entspringen dem Gedanken, dass sich die Konflikte auf der Welt zuspitzen und die Bedrohungslage größer wird bzw. näher rückt. Wir haben heute zwei Studiengäste eingeladen. Den Pfarrer Jean-Pierre Barrault von der Evangelischen Kirche in Neu-Ulm. Herzlich willkommen, Herr Barrault.
Hallo.
Und den Friedens- und Konfliktforscher Dr. Richard Bösch von Pax Christi Rottenburg-Stuttgart. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie sich selber kurz uns vorstellen und wenn Sie möchten, auch gleich ein paar Worte dazu sagen, was für Sie urchristliche Werte in Bezug auf Frieden sind.
Ja,
Herr Bösch, möchten Sie beginnen?
Dann beginne ich gerne heute Abend. Vielen Dank. Mein Name ist Richard Bösch. Ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung. Und ich arbeite seit einigen Jahren bei Pax Christi, der internationalen katholischen Friedensbewegung, und bin dort Geschäftsführer in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, aber auch als Referent für Friedensbildung unterwegs, unter anderem jetzt heute hier. Was sind für mich urchristliche Werte? Ich möchte mal gleich beginnen, ja, indem ich einfach reinschaue in unser zentrales Buch, die Bibel. Und auf die Frage, was denn das wichtigste Gebot sei, hat Jesus ja geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aber auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das ein dreifaches Liebesgebot, wenn man so will. Gott, den Nächsten und sich selbst. Und damit ist schon sehr viel ausgesagt über den Frieden. Der Nächste ist nicht nur einfach der Nächste lokal im Raum, der Nächste ist nicht einfach nur ein Mitglied der eigenen Familie oder der Gesellschaft. Das geht weit darüber hinaus. Es bezieht sich auf Menschen, die auch anders aussehen, anders glauben, anders lieben. Alle 8,2 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind alle Teil dieser großen Menschheitsfamilie. Insofern sind sie alle die Nächsten, die da gemeint sind. Und das geht ja auch zurück. Das ist für mich nochmal ein Punkt, den ich separat erwähnen würde, auf die Ebenbildlichkeit aller Menschen, wenn man sozusagen die Entstehungsgeschichte und das Alte Testament sich anguckt, der Mensch als Ebenbild Gottes. Und somit auch damit verbunden die unbedingte Würde, die Gleichheit aller Menschen. Und vielleicht noch ein dritter urchristlicher Wert, den ich stark machen möchte, das ist eben der Gewaltfreiheit, die unter anderem aus der Bergpredigt ja spricht, aber nicht nur. Und nach der Maxime eben auch die frühchristlichen Gemeinden ja gelebt haben, solange bis das Christentum Staatsreligion wurde. Und was verstanden die unter Gewaltfreiheit? Sie verstanden mit dem Blick von heute zurück, würde ich sagen, die unbedingte Suche nach alternativen Wegen, sich nicht abfinden mit den Methoden dieser Welt, sondern auch ein prophetisches Zeugnis abgeben für einen anderen Weg. Und darauf drängen, diesen anderen Weg, der eben ohne Gewalt auskommt, zu suchen. Ja, das sind für mich so drei wichtige Punkte, die ich jetzt mal für den Einstieg gerne sagen möchte.
Dankeschön, Herr Barou.
Ja, mein Name ist Jean-Pierre Barou. Ich bin Pfarrer an der Petruskirche in Neu-Ulm. Seit einigen Jahren dabei bei der Ulmer Friedenswoche. Daher komme ich vielleicht jetzt auch heute hierher. Für mich ist Frieden etwas, wie es auch in der Denkschrift heißt, das eschatologisch zu denken ist. Jetzt hört man dieses Wort und fragt sich, was bedeutet es? Aber jeder, der in der Friedensbewegung tätig ist, weiß, Frieden ist noch nicht, Frieden muss noch werden. Und ich glaube, das verbindet uns sehr stark als Christinnen und Christen, als Menschen guten Wohlgefallens, überhaupt als Pazifisten und als solche, die das vielleicht anders definieren, dass wir auf dem Weg sind, dass es ein Prozess ist. Und dabei hilft, was mein Kollege gerade schon gesagt, aber natürlich auch diese Feindesliebe. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Sensibilität. Denn ohne Feindesliebe wird es nicht gehen. Ohne, dass ich das andere akzeptiere, werde ich auch mich selbst nicht akzeptieren, wird es niemals eigenen Frieden geben und niemals weltweiten Frieden, um den wir uns eigentlich alle kümmern, ihn sehnlichst wünschen und vielleicht doch wissen, dass wir ihn nicht selber machen können, aber wir brauchen ihn. Und zwar schnell.
Ja, vielen herzlichen Dank mal für diesen Einstieg. Ich wollte mich nur auch kurz zu Wort melden, dass wir heute zwei ModeratorInnen haben mit Tanja und mir, Lothar Heuson, und dass wir mit zwei Studiengästen zu tun haben. Nur hallo an all diejenigen, die uns jetzt hoffentlich zuhören. Und von daher, Tanja, werfe ich wieder zurück zu dir, warum uns auch diese heutige Sendung so wichtig ist.
Ja, Lothar, natürlich wieder sehr souverän hier mich daran erinnert, dass ich mich persönlich noch nicht vorgestellt habe. Tanja Holzschuh.
Genau.
Ich bin hier schon öfter als Moderatorin gewesen, aber das heißt ja nicht, dass es so selbstverständlich ist, dass jeder weiß, wer hier am Mikrofon steht. Ich fand es schon sehr berührend, was Sie beide gesagt haben. Und ich möchte Sie, Herr Barou, jetzt gleich bitten, dass Sie uns diese auch sehr umstrittene Denkschrift der evangelischen Kirche etwas näher beleuchten. Ich möchte noch kurz dazu erzählen, dass wir uns im Vorfeld getroffen haben und lange miteinander gesprochen haben, dass wir dabei auch festgestellt haben, dass wir sehr unterschiedlicher Meinung sind und gleichzeitig aber auch festgestellt haben, dass wir es beide unglaublich schätzen, wenn Menschen zusammenkommen, die unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist auch etwas, was wir auch hier in unserer Redaktionsarbeit für extrem wichtig halten. Und aus diesem Grund bin ich Ihnen noch dankbarer, dass Sie gekommen sind und dass wir hier miteinander diskutieren können und vielleicht auch kontrovers diskutieren können, weil das ist genau das, was wir brauchen.
Ich denke, die EKD-Denkschrift ist tatsächlich eine Kontroverse und sie soll es auch sein. Und sie ist darüber hinaus auch der Versuch, unterschiedlichste Positionen zu vereinbaren. Sie ist nicht eine Schrift, die die evangelische Kirche rausgegeben hat, um, sag ich jetzt mal, eine Position allein sozusagen stark zu machen. Das ist die Schwäche. Ich war neulich im Haus der Begegnung hier in Ulm. Die Frau Lücken hatte den Rainer Anselm, Dr. Rainer Anselm, Professor aus München eingeladen. Und natürlich hat jemand zu Recht, wie ich finde, gefragt, warum machen Sie denn das überhaupt? Und dann hat er gesagt, naja, es geht nicht darum, dass wir jetzt eine Meinung haben und die stülpen wir allen über, sondern was wir wollen, und das heißt ja auch schon dieser Name, Denkschrift, wir sollen drüber nachdenken und wir sollen auch die Kontroversen zulassen, weil ich glaube, so ein wichtiges Thema, wenn es um Gewissensentscheidung geht, wenn es um Persönliches geht, wenn es um Gesellschaft geht, muss im Grunde genommen mit einbringen und einpreisen, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und ich glaube, das wird manchmal der Schrift oder der Denkschrift sozusagen untergejubelt, dass sie nur Abkehrungen macht vom reinen Pazifismus. Sie ist keine Schrift, die den Pazifismus oder den Radikalpazifismus, ich zitiere die Schrift, sozusagen befürwortet. Sie lehnt es sogar ab. Aber sie ist, und deshalb bin ich ja auch hier, und deshalb führe ich ja auch Menschen, die das Thema Pazifismus wirklich hier mit Herzblut in dieser Gesellschaft und in dieser Stadt eintragen, auch zu mir in die Kirche hinein, weil ich genau möchte, dass wir miteinander reden. Weil was wir mehr denn je brauchen, ist nicht Abgrenzung, sondern, um es philosophisch auszudrücken, die Alienität, also die Fremdartigkeit des anderen zuzulassen, um in ihm etwas Neues zu entdecken. Ich meine, ansonsten bräuchten wir uns ja nicht zusammensetzen, und das ist ja auch ganz nah bei Jesus. Wenn wir nur das machen, was alle machen, dann brauchen wir es eigentlich nicht machen. Und genau darum geht es mir. Es ist klar, die Denkschrift sagt ganz klar, Primat, also Vorrang, Vorfahrt für alles, was dem Frieden dient. Und das ist auch sozusagen wirklich das Allererste. Also es würde ja auch gar nichts anderes gehen. Und sie bezieht sich natürlich dabei ganz stark auf Jesus Christus. Sie sagt natürlich, dass er absolut den Verzicht von Gewalt nicht nur gepredigt hat, das ist vor allem wichtig, diese Unterscheidung, sondern auch gelebt hat. Und dass es eben dieses Nächsten- und Feindesgebotsliebe gibt. Und dass wirklich, so wie wir es ja schon gehört haben, jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und dass diese Welt, und jetzt wird es spannend, weil jetzt wird es theologisch, eine unerlöste Welt ist und deshalb wir wahrscheinlich hier zusammensitzen und so gut wie wir es hier machen werden, die Welt nicht verändern werden, aber wir diese Welt bereichern. Aber wir müssen auch wissen, dass wir manches vielleicht nicht hinbekommen. Wie gesagt, diese Schrift geht davon aus, ich erlebe das als Pfarrer und habe diese wirklich großartige Aufgabe, den Menschen immer wieder in Frieden zuzusprechen. Ich bin ja eigentlich nichts anderes als ein Mutmacher, wie in der Friedensbewegung auch. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Der Friede Gottes sei mit euch. Also wir reden ja von dem Frieden, und dieser Frieden, der muss auch sichtbar werden. Und jetzt gibt's eben die große Diskussion, wie gelangt man zum Frieden? Da gibt es unterschiedlichste Positionen. Ich selber kann auf Gewalt komplett verzichten, kann auch den Dienst an der Waffe sozusagen ablehnen. Man kann grundsätzlich jegliche Form von natürlich kriegerischer Auseinandersetzung ablehnen, jegliche Form von Waffen ablehnen. Jetzt sind wir als evangelische Christen in der Tradition der Confessio Augustana, Artikel 16. Wir haben uns da schon weiterentwickelt, aber eins ist klar, es benötigt in einem Staat oder einer Stadt, einer Kommune natürlich auch sowas wie eine Polizeigewalt und darüber hinaus vielleicht auch eben eine Möglichkeit, wie die Völker untereinander, miteinander umzugehen haben. Wovon wir uns gänzlich getrennt haben, ist die Form, dass es irgendeinen gerechten Krieg geben kann. Was lediglich, und jetzt werde ich nochmal konkret, es kann lediglich eine Verteidigungsmöglichkeit geben. Das hat übrigens auch Martin Luther schon gesagt. Also jeglicher Krieg, der 30 Jahre in Deutschland gewütet hat, wäre nach Luther eigentlich ein Krieg gewesen, der nicht möglich ist. Eigentlich nein, weil es ist ein Krieg, der so nicht funktioniert, nur zu Verteidigungszwecken. Und selbst darüber muss man natürlich diskutieren. Was bedeutet denn das? Weil das bedeutet natürlich in letzter Konsequenz, dass es Kolleginnen und Kollegen von mir gibt, die bei der Bundeswehr ihren Dienst tun. Das gibt natürlich auch die Möglichkeiten, eröffnet die Möglichkeit, dass man natürlich zumindest nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch davon ausgeht, dass es unter Umständen, ich betone das wirklich, unter Umständen Gewalt braucht, um wieder Frieden zu erlangen. Und diese schwierige Frage, die wird in dieser Denkschrift, denke ich, sehr gut verhandelt. Es wird nicht eine Sache allein sozusagen gepredigt, sondern es wird gewünscht, dass genau in dieser Gesellschaft auch für die Zukünftigen, die vielleicht Dienst an der Waffe machen müssen oder eben auch nicht, dass sie die Möglichkeit haben, da sich zu entscheiden, dass wir auch begleiten und dass wir offen auch begleiten und dass wir nicht auch selber, selbst wenn wir eine Meinung haben, nur diese Meinung durchsetzen, sondern sagen, es gibt andere Meinungen, weil alles, was ich hier sage, ob philosophisch oder theologisch, kann niemals den Anspruch der Letztgültigkeit beanspruchen. Ich hoffe, das reicht erstmal zunächst, um diesen wirklich großen Wurf auch irgendwie zu erklären. Und ich möchte auch wirklich diejenigen ein bisschen in Schutz nehmen, die diese Schrift geschrieben haben, weil, wie hat es der Dr. Rainer Anselm gesagt, jeden Tag, wenn wir geschrieben haben, hätten wir schon wieder was Neues schreiben können, weil die Welt sich ja ständig ändert. Und es ist ganz schwierig, sowas zu schreiben. Aber gut, die Leitplanken sind zumindest mal klar.
Herr Bösch, möchten Sie dazu sich äußern, beziehungsweise möchten Sie uns vielleicht erklären, ob es Entwicklungen in der katholischen Kirche gab, die sich ähnlich verhalten haben, ob es da Parallelen gibt? Vielleicht können Sie auch die Rolle von Papst Leo noch erläutern oder auch das, was Papst Franziskus sein Leben lang an Arbeit geleistet hat.
Ja, gerne, ich kann es versuchen. Vielleicht ist aber ein kleines Vorwort noch notwendig. Pax Christi, das ist ein Verband, ein kirchlicher Verband, so ist das in Deutschland organisiert, also sozusagen nicht Teil der verfassten Kirche. Insofern kann ich als Verbandsvertreter hier auch nicht beanspruchen, offizielle Kirchenpositionen also zu vertreten oder diese nur alleine hier zu zitieren. Ich würde es eher sozusagen aus der katholischen Welt heraus sagen, als eine Stimme aus der katholischen Welt, die vielfältig ist, oder die christliche Welt ist noch vielfältiger. Insofern, wenn wir von der Kirche reden, von der katholischen Kirche, dann bin ich da eine kleine Stimme aus einem, aber doch in 60 Ländern der Welt vertretenen Verband, einer internationalen Organisation, die 80 Jahre alt geworden ist in diesem Jahr und am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet worden ist. Dazu würde ich vielleicht später auch noch kommen, was denn die Umstände dieses Gründungsmythos unserer Organisation eigentlich sind. Aber jetzt erstmal zur Denkschrift. Klar ist, dass das in der gesamten Friedensbewegung großen Widerhall gefunden hat, dass sich viele daran abgearbeitet haben, dass viele Denkanstöße daraus bekommen haben, Denkschrift, und das soll auch genauso sein. Gespiegelt auf der katholischen Seite gab es schon etwas vorher eine Aktualisierung, wenn man so will, eines Bischofsworts. Friede diesem Haus heißt das, wo die deutschen Bischöfe nochmal oder die katholische Kirche insgesamt nochmal deutlicher gemacht hat, was die Zeitenwende aus ihrer Sicht bedeutet. Und da ist es schon so, dass es relativiert worden ist, ein Stück weit, was man die letzten Jahrzehnte theologisch aufbereitet hat und auch weiterentwickelt hat, nämlich diese Idee vom gerechten Frieden her zu denken und ausschließlich vom gerechten Frieden her zu denken. Das ist praktisch der Gegenpol oder die Ablösung des langen Redens über den gerechten Krieg oder die Theorie des gerechten Krieges. Ich finde beides spannend, also wir sollten über beides weiterhin reden. Und gerade jetzt, was dieses Wort Friede diesem Haus angeht, ist es nicht etwa so, dass man ausschließlich sagt, ja, diese neuen Bedrohungsszenarien, die bringen uns jetzt dazu, militärische Gewalt als Mittel der Konfliktlösung in den Vordergrund zu bringen, sondern es geht eher darum, sozusagen ein Bewusstsein dafür aufzubauen, dass es Bedrohungen neuer Art gibt und Denkanstöße dafür zu liefern, wie wir damit umgehen. Und ein Zitat daraus ist eben, und das macht es sehr deutlich, und das macht auch die Leitlinie der EKD-Denkschrift, denke ich, mit deutlich: Waffen können keinen Frieden schaffen, heißt es da. Frieden muss gestiftet werden. Und zwar in erster Linie durch Gerechtigkeit, die auch den Feind im Krieg mit einschließt. Feindesliebe oder das Anerkennen, dass das Gegenüber eben auch ein Mensch ist. Kein Einsatz militärischer Gewalt, heißt es weiter, darf deswegen die Bedingungen eines künftigen Friedens zerstören. Vor allem nicht das Minimum an gegenseitigem Vertrauen, ohne dass es weder aussichtsreiche Friedensverhandlungen noch einen tragfähigen Friedensschluss geben kann. Das heißt also, man merkt hier schon, dass der Versuch gemacht wird, die Tradition hin zu diesem Modell gerechter Frieden ein Stück weit zu erhalten und trotzdem eine Anpassung an die gegenwärtigen Verhältnisse zu erreichen. Und natürlich sind beide Päpste, letzten Päpste Franziskus und Leo der 14., für Zitate gut, ja, auch im politischen Kontext. Insofern sind das richtige Steilvorlagen, wie ich finde, die nochmal die prophetische Dimension des Christentums deutlich machen. Wir kommen nicht ohne konkrete Visionen oder konkrete Utopien aus. Und es ist, glaube ich, auch nicht so, vielleicht ist das auch ein Unterschied, dass wir den Frieden irgendwie auf das Jenseits verschieben, sondern schon alle miteinander daran arbeiten, menschliches Leid und Frieden auf der Erde jetzt unter uns mit den Werkzeugen, die wir haben und der Kapazität herstellen zu wollen. Also von diesem Anspruch abzukommen, glaube ich, und das dann irgendwie ins Transzendente zu verschieben, das ist, glaube ich, noch nie Teil der katholischen und auch nicht der evangelischen Lehre gewesen. Die Frage ist, wie stehen die Päpste jetzt ganz konkret dazu? Also schon am Anfang seines Pontifikats hat Franziskus zum Beispiel gesagt, zum Weltfriedenstag der katholischen Kirche, der wird immer an Neujahr gefeiert, dass wir doch alle bitte daran arbeiten, Gewalt aus unseren Herzen, aus unseren Worten und aus unseren Gesten zu verbannen, um gewaltfreie Gemeinschaften aufzubauen, die sich um das gemeinsame Haus kümmern. Ne, also diese Laudato Si-Denkschrift mit dem gemeinsamen, mit dem Metapher des gemeinsamen Hauses kommt hier nochmal durch. Und da sagt er dann noch im Anschluss, alle können HandwerkerInnen des Friedens sein. Alle, ja, an ihrem Ort, an ihrem Platz, mit ihren Möglichkeiten, und zwar im Hier und Jetzt. Und deswegen glaube ich auch, dass der aktuelle Papst Leo gut daran tut, sich ab und an in den politischen Diskurs so direkt einzuschalten, obwohl er das vielleicht gar nicht will. Ja, er hat ja an einer Stelle auch gesagt, er ist jetzt nicht dazu da, mit Trump zum Beispiel, mit der Trump-Regierung zu debattieren. Aber gleichzeitig fühlt er sich doch aufgerufen zu sagen, es ist Zeit für den Frieden, setzt euch an den Tisch des Dialogs und der Vermittlung und nicht an die Tische, an denen die Aufrüstung geplant wird und tödliche Maßnahmen beschlossen werden. Also, man kann sagen, was der Papst in Rom sagt oder was der Bischof an seinem Ort in Rottenburg sagt, das ist vielen Gläubigen manchmal, wenn es um andere sagen wir Leitlinien geht, nicht so wichtig. Aber ich würde an der Stelle doch mal sehr auf dieses ethische, friedensethische Geleitwerk, was Franziskus und auch Papst Leo uns jetzt an die Hand geben, hören. Und und so eigentlich auch nochmal deutlich machen, wie die Kirche dazu steht. Was Pax Christi noch überdies sozusagen dazu sagt, steht noch auf einem anderen Blatt.
Da kommen wir später noch drauf, genau. Mir wäre es noch wichtig, noch einmal ganz kurz klar zu machen, was denn der Stein des Anstoßes überhaupt war bei dieser Denkschrift, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Aber wir haben wenig über den Inhalt gesprochen. Und es gab ja schon eine ganz klare Unterscheidung zur Denkschrift von 2007, die die Friedensarbeit in den Vordergrund gestellt hat und auch ganz klar gesagt hat, wir lehnen Auslandseinsätze ab, wir lehnen Waffenlieferungen ab. Da ist es eben heute ein ganz anderer Tenor und der hat eben auch für Aufsehen gesorgt. Und da sollten wir jetzt auch nicht einfach nur so darüber hinweggehen. Also es wurde ja auch durchaus in gewisser Weise legitimiert, dass Waffen geliefert werden mit der Begründung, dass wir uns verteidigen müssen. Und da eben auch der Ansatzpunkt der Kritik von Casa Comun, das ist ja so eine basisökumenische Vernetzungsinitiative, die gesagt haben, hier entfernen sich die Kirchen quasi von ihrem eigentlichen Auftrag. Hier machen sie sich quasi zu Sprachrohr einer Politik, die Gewaltanwendung als Lösung für Konfliktlösungen sieht. Und damit verfehlen die Kirchen im Grunde ihren Auftrag, da sie ja eigentlich nicht aus dieser Wir-gegen-Ihr-Perspektive argumentieren sollten, sondern aus einer übergeordneten menschlichen Perspektive. Da wäre es mir einfach wichtig, dass wir noch mal ganz kurz ein paar Punkte herauspicken, was denn vor allem der Stein des Anstoßes ist.
Also ich werde jetzt einfach mal versuchen, das zu verteidigen, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen meine Aufgabe ist, was ein bisschen ein seltsames Wort
oder
ist.
Oder Sie können es uns einfach erstmal kurz erklären, worum es
eigentlich geht. Natürlich, weil 2007 und 2022 sind einfach zwei Daten, die komplett unterschiedlicher nicht sein könnten. 2007 war diese Welt unsere Welt, auch dieses Europa ein anderes. Also wir haben natürlich immer ausgeblendet, dass es Kriege weltweit gibt, insbesondere in Afrika, sagt übrigens auch gerade diese Denkschrift. Aber mit 22, mit dem Angriffskrieg und mit 2014 schon vorbereitend, sind wir in einer anderen Welt, in einer Welt in Unordnung. So nennt es diese Denkschrift. Deshalb ist es nach Sehen, Urteilen und Handeln, einem handelsüblichen, ethischen sozusagen Kompass, sinnvoll zu schauen, wie ist die Welt und wie reagiere ich. Jetzt kann man natürlich als Kirche sagen, ich nehme sozusagen einen Standpunkt ein, der immer richtig ist. Aber ich muss auch, und das tun Ethiker und das tun Systematiker, das tun Theologinnen und Theologen, sie schauen auch, wie ist die Realität. Wir können ja noch ein viel schwierigeres Thema übergehen, ohne dass ich es jetzt schon vorwegnehme, aber um es einfach anzudeuten. Ja, es wird in dieser Denkschrift sogar darüber nachgedacht, wie es mit den Atomwaffen weitergeht, weil im Moment gibt es nämlich keinen Vertrag, der das regelt. Also muss man im Moment unter den gegebenen Voraussetzungen, wenn man nicht einfach sagt, das wird schon irgendwie gut gehen, überlegen, ob es Kräfteverhältnisse braucht, ich nenne es bewusst so, die sozusagen es verunmöglichen. Jetzt kann man ja sagen, ich bin absolut nicht dieser Auffassung. Aber unter den gegebenen Voraussetzungen, dass man dann, und das ist ja wirklich das Primat, dass es um friedliche Mittel geht, dass man dann über Abrüstung widerspricht, im Moment sind wir noch gar nicht dabei. Deshalb ist es natürlich sinnvoll, dass der Papst oder dass auch evangelische Theologinnen und Theologen sagen, es muss um den Frieden gehen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir die Realität, wie sie nun mal ist, auch in den Blick nehmen. Das eine ist allerdings Rüstungsexporte, ja oder nein, die sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Das andere ist ja, ist die Situation so zu beurteilen, dass wir aufrüsten müssen? Unisono sprechen wir da ökumenisch. Kein Krieg und keine Gewalt wird sozusagen Frieden sozusagen bringen. Und doch, sagt diese Denkschrift, zum Schutz vor Gewalt kann es als Ultima Ratio möglich sein. Als Ultima Ratio, also wirklich als letzte Möglichkeit. Das steht jetzt so da, darüber kann man trefflich drüber streiten. Und das kann man auch wirklich auch anders sehen. Und natürlich müssen wir jetzt schauen, wie wir damit klarkommen. Aber so steht es nun mal drin. Und sicherlich der radikale Pazifismus, wie es in der Schrift genannt wird, wird eben erstmal abgelehnt. Ja.
Dann würde ich doch an dieser Stelle vorschlagen, nachdem wir jetzt schon eine ganze Reihe von Themen aufgeworfen haben, dass wir jetzt erstmal eine Musik spielen, uns ein bisschen sortieren und uns dann die weiteren Argumente genau überlegen. Mitgebracht haben wir Leonard Cohen, Anthem. Ich glaube, das passt jetzt auch an der Stelle ganz gut.
Ja, wir sind zurück bei Radio Free FM, unserer Sendereihe Peace on Air, heute zum Thema Kirche und Frieden. Am Mikrofon ist Tanja Holtschuh und in der Moderation außerdem Lothar Heuson. Unsere Studiogäste sind Pfarrer Jean-Pierre Barrault von der Evangelischen Kirche Neu-Ulm und der Friedens- und Konfliktforscher Dr. Richard Bösch von Pax Christi Rottenburg-Stuttgart. Herr Barrault hat uns gerade die umstrittene Denkschrift der evangelischen Kirchen näher erläutert und auch die schwierigen Punkte dargestellt. Und Herr Bösch, ich möchte Sie bitten, dass Sie vielleicht dazu noch was sagen.
Ja, gerne. Also vielleicht zunächst mal noch zum Begriff Pazifismus. Also wir hören ja in den Debatten und auch heute jetzt gerade öfter den Begriff Radikalpazifismus. Ich glaube, das ist eine Fremdbeschreibung, die jemand, der selbst praktisch diese Argumente für sich in Anspruch nimmt, niemals von sich selber so tätigen würde. Das heißt also, radikal sind immer die anderen von einem gewissen Standpunkt aus. Also ich würde vielleicht, also und das dient oft in den Debatten auch dazu, sozusagen die Position als randständig, ja im wahrsten Sinne des Wortes radikal, randständig, absurd, abseitig oder so zu beschreiben. Ich finde, das wird den Argumenten, tatsächlich den sachlichen Argumenten, gar nicht gerecht. Also wir haben ganz bestimmt eine Vielfältigkeit von Pazifismen, so in der Philosophie oder in der Ideengeschichte. Und da sind welche eben, die das Gewaltfreiheitsthema besonders stark machen und andere, die irgendwie so eine andere Position einnehmen. Also es hilft, glaube ich, nicht weiter sozusagen diejenigen, die das ganz stark machen, mit den jesuanischen Gewaltfreiheitsgedanken als Radikalpazifisten zu bezeichnen. So, vielleicht jetzt noch zu friedensethischen Denken ganz im Allgemeinen und eben auch in Bezug auf die EKD-Denkschrift. Ich glaube, friedensethisches Denken zeichnet sich schon, also durch die Ideengeschichte hindurch, wenn man da so ein paar rote Fäden identifizieren mag, dann geht es darum, wie wir zusammenleben wollen und wo wir die Grenzen der Gewaltanwendung so miteinander kollektiv vereinbaren durch die Zeit. Und das friedensethische Denken hat schon eine Schlagseite, einen Bias, wenn man das nimmt, weil es darum geht, Gewalt immer weiter einzuhegen, immer weiter einzugrenzen, sozusagen als Gesellschaft darüber nachzudenken, wie sind unsere Normen zu setzen, dass wir die Gewalt zurückdrängen aus der menschlichen Entwicklung. Aber das geschieht nicht, und das ist das Wichtigste, blauäugig, ohne Ansehen der Welt, sondern es geht von der Realität der Welt aus und von der Realität des Leids und der Gewaltanwendung, die wir sehen, zeigt aber mit Blick auf diese Gewalt alternative Handlungsmöglichkeiten auf. Also das ist, so finde ich, der Kern friedensethischen Denkens. Und da kann man jetzt alle möglichen Philosophen, Theologen oder auch Soziologen, Politikwissenschaftler zitieren, die sich damit beschäftigt haben. Es geht wirklich darum, zu überlegen, wie wir Gewalt eingrenzen können, wie wir Alternativen aufzeigen können. Und wenn jetzt von der EKD-Denkschrift die Rede ist, dann ist ja oft auch von der rechtserhaltenden Gewalt, also als zentrales Moment die Rede. Also Gewalt sei sozusagen legitim, um Recht herzustellen oder wiederherzustellen oder eine Ordnung wiederherzustellen. Wenn wir uns auf die Kriege, die jetzt in letzter Zeit begonnen wurden, mal fokussieren, dann sind das Kriege, die begonnen wurden und die explizit die Ordnung sogar noch ignoriert haben oder weiter zerstört haben, erodiert haben. Ja? Also wenn ich jetzt an die Angriffe auf Venezuela denke und das Kapern des Präsidenten, wenn ich an den Iran denke oder wenn ich an Israel denke und Kriegsverbrechen, die also offenkundig, aktenkundig, nachvollziehbar begangen wurden, dann haben wir es hier mit Gewalt zu tun, die das Recht weiter erodiert, also eben gerade nicht sozusagen wiederherstellt. Und auch wenn es um die Ukraine geht, möchte ich einfach nochmal deutlich machen, am Anfang war es ja so in diesen Debatten, Jean-Pierre erinnert sich bestimmt auch oder weiß es aus eigener Erfahrung, dass man, um sprechfähig zu sein in bestimmten Konstellationen, musste man zunächst mal Stellung nehmen zur Frage, wie stehst du zu Waffenlieferungen an die Ukraine? Und wenn dann die Antwort sozusagen in manchen Kontexten, wenn dann die Antwort nicht war, ja, legitim, dann ist sozusagen das eigene Argument gleich weniger gewichtet worden oder sogar sozusagen eben gerade in diese radikale Seite hineingeschoben worden. Ich würde sagen, im Rückblick, ja, Waffenlieferungen an die Ukraine, die Nothilfe für einen angegriffenen Staat, waren wahrscheinlich nicht falsch. Aber das bedeutet nicht, dass man auf diesem Pfad weitergehen muss. Also friedensethisches Denken gibt uns, glaube ich, als Hausaufgabe, dass wir zu jeder Sekunde, zu jeder Minute, in jeder Situation darüber nachzudenken haben, wie wir rauskommen aus Spiralen der Gewalt. Es gibt keine Zwangsläufigkeit eines bestimmten Pfades, diesen auch unbedingt weitergehen zu müssen. Genau, und das kommt, weiß ich, also für meine Begriffe sozusagen zu wenig heraus, auch zu wenig aus dem Wort der Bischöfe, der katholischen Bischöfe. Das ist mir zu wenig stark gemacht worden, dass wir diesen Auftrag haben.
An dieser Stelle würde ich jetzt sehr gerne Lothar bitten.
Ich glaube, der Kollege Barrow
ganz kurz,
hat noch mal gezuckt. Okay.
Ganz kurz würde ich noch sagen, also es wird also explizit in dieser Denkschrift deutlich gemacht, dass obwohl es aus dieser Denke heraus, wie sie vorherrscht, möglich ist, dass man Rüstungsexporte in ein solches Land schickt, dass es aber keine Zwangsläufigkeit gibt. Ich möchte mal wirklich mal deutlich machen, was da auch drin steht, damit man genau das hebt, was wir gerade eben jetzt gehört haben. Weil das lässt sie eben genau zu, diese Denkschrift. Und was brauchen wir denn, also weniger als genau das, dass man sagen kann, genau das ist es. Also dann kann man sich wir können gerne darüber diskutieren, ob die jetzt radikal pazifist. Ich verstehe es nicht so, aber man kann es natürlich so hören. Es will einfach nur deutlich machen, das meint es dann aber auch wirklich ernst. Und das ist ja auch ernst zu nehmen. Und es ist nicht, also ich würde es jetzt nicht als einen Begriff nennen, der jemanden pejorativ oder einfach schlecht machen möchte. So habe ich es nicht verstanden, aber man kann es so hören und naja, es ist auch gut so, dass man darüber so sprechen.
So ist es. Also wir haben ja wirklich, also was den Pazifismus angeht, wir haben ja wirklich radikal Begriffe. Also da wurde von Unterwerfungspazifismus geredet. Da ist im Spiegel von Sascha Lobo die Lumpenpazifisten beschworen worden. Also mit dem Pazifismus wird ja im Prinzip auch massiv Politik gemacht. Also mit dem Pazifismusbegriff und mit denen, die genau solche Positionen vertreten. Also insofern ist es auch eine politische Frage. Aber ich kann ja noch mal sagen, nach unserem bisherigen Gespräch, es hat sich so in jeder Hinsicht gelohnt, in Anführungsstrichlein. Es ist so wichtig, dass wir genau diesen Diskurs führen, den wir im Augenblick auch hier führen. Das wünsche ich mir so sehr gesamtgesellschaftlich, dass wir jetzt nicht im übertragenen Sinn in unseren Schützengräben sind und dann jeweils die andere Position bewerfen, sondern dass wir genau versuchen, auf die Spur zu kommen, was ist denn damit gemeint, was ist damit nicht gemeint, welche Anstöße kann es auch bieten, tatsächlich aus unseren starren Haltungen jeweils rauszukommen. Also insofern, wenn das ein Anstoß wäre, zumindest mal in Ulm, dann wäre das schon viel wert. Tanja hat vorhin so schön gesagt.
Genau, wir haben etwas vorbereitet noch. Lothar, du hast etwas vorbereitet.
Ja, du hast vorhin so schön gesagt, was ist denn bitte der eigentliche Auftrag der Kirchen? Als gäbe es so eindimensional den eigentlichen Auftrag der Kirchen. Ich habe mir das zweifelhafte Vergnügen mal gemacht, tatsächlich in der Archiv und Schule. Das ist hier herausgegeben worden, auch für den Schulunterricht. Ich habe mir angeschaut, das, was Reinhard Müller, Ulmer Pfarrer, mal publiziert hat über die Edition Stadthaus, Kriegspredigten, die hier in Ulm gehalten worden sind. Ulm ist eine Militärstadt in jeder Hinsicht gewesen und sie ist es zum Teil heute noch in hohem Maße wegen der Rüstungsbetriebe, wegen des Logistikzentrums der NATO. Ulm ist tatsächlich eine Militärstadt. Ulm hat zwei Garnisonkirchen, eine evangelische, eine katholische. Also von daher habe ich mir gesagt, wie gesagt, mal rausgezogen, was hier formuliert worden ist in Ulmer Predigten. Zur Öffnung der katholischen Garnisonkirche hat Bischof von Rottenburg, Dr. Paul Wilhelm von Kempner, folgende Aussage getroffen. Ich will nur das mal zitieren, dass wir tatsächlich heute, ich glaube schon, viel, viel weiter sind, als wir es damals waren. Da hat er gesagt, in der Kirche, im Gebet holt das christliche Heer sich seine beste Kraft. Hier lässt es seine Waffen segnen. Hier entflammt es seinen Geist und seine Vaterlandsliebe. Von hier zieht es aus im Namen des Herrn zum Kämpfen, zum Siegen oder zum Sterben. Daraus ersehet die Bedeutung des Gotteshauses für Heer und Vaterland. Beiden sind Kirchenbauten so nötig als Festungsbauten. Da fällt einem tatsächlich nicht mehr viel ein bei diesen martialischen Predigten, die hier gehalten worden sind, auf den Koppelschlössern der deutschen Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und wahrscheinlich war es nicht nur bei den deutschen Soldaten so. Da hieß es Gott mit uns. Also von daher, es ist immer offensichtlich ein System gewesen, seit wir, glaube ich, in hohem Maße auch schriftliche Zeugnisse davon haben, dass man immer sich im Bund mit Gott weiß, dann kämpft es sich leichter. Und ich glaube, mit unseren beiden Kollegen kann man sagen, über diese Zeiten sind wir tatsächlich weit hinaus. Also diese Zeiten sind tatsächlich, die Lehren, die man daraus gezogen hat, sind, glaube ich, wirklich unabhängig von allen Strittigkeiten, von allen Diskursen um Denkschriften, um katholische Bischofserklärungen. Da sind wir tatsächlich weit drüber raus.
Ja, danke Lothar. Ich denke, trotzdem ist dieser Blick in die Vergangenheit extrem wichtig und er sollte auch, wie vieles andere, was in der Vergangenheit geschehen ist, nicht vergessen werden. Deswegen halte ich es für durchaus wichtig, sich dem auch immer wieder zu stellen. Auch was war denn auch damals schon mal die Rolle der Kirchen und wo wollen wir nicht wieder hinkommen? Ich würde jetzt eigentlich gerne den Herrn Bösch bitten, über Pax Christi uns etwas zu erzählen. Aber wenn Sie jetzt gerade noch was sehr auf dem Herzen haben, Herr Barrot, dann...
Eine Sache habe ich tatsächlich gerne. Noch wirklich auf dem Herzen, denn vor einigen Jahren gab es eine interessante Serie über einen dänischen Kollegen von mir. Es war eine ganze Folge. Er war eben in der Hauptstadt und er ist dann irgendwie mit den dänischen Truppen in einen Einsatz gegangen und ist da auch mitgegangen. Und natürlich wurde dort die wirkliche Frage behandelt, wie geht das jetzt mit diesen Menschen? Und er war in der Begleitung dabei. Ich meine, ich nenne es jetzt deshalb, weil es ja hier diese Kirchen gibt. Die Petruskirche ist ja nichts anderes in Neu-Ulm. Wie geht man damit um? Also ich lehne und würde es maximal ablehnen. Ich weiß noch nicht wie es da die katholische Kirche gerade hält, mit auch dem Kriegsgerät. Aber Menschen zu segnen, das war sozusagen der Aufreger in dem Film. Menschen zu segnen, ist ja vielleicht doch eine Notwendigkeit. Und da kann man ja jetzt dazu stehen, wie man will. Und ich bin mir sicher, solche Reden wie damals wird es heute nicht mehr geben. Natürlich darf man nie sagen, weil es gibt grundsätzlich immer die Veränderungen. Aber grundsätzlich muss man auch den Menschen im Mittelpunkt haben. Und Jesus hat Menschen begleitet, die von der Gesellschaft nicht gelitten waren. Das wollte ich einfach nur mal so sagen.
Ja. Dankeschön.
Also ich denke, es ist unstrittig, dass die Kirchen sich für Kriegspropaganda haben einspannen lassen. Aber auch schon zur damaligen Zeit gab es Menschen, die dem widersprochen haben, die das
übrigens
gespürt haben.
Übrigens auch in Ulm. Also ja. Auch das war nicht eindimensional.
Die das gespürt haben, dass es in die falsche Richtung geht und die dem explizit widersprochen haben und auch die Konsequenzen getragen haben. Ich denke, dass sich etwas daraus ergeben hat, also ein großes Potenzial an Lernen. Und ich denke, dass wir aber nicht heute von der Hand weisen können, ganz gänzlich von der Hand weisen können, dass Kirchen in diesem Spiel sozusagen nicht mittelbar noch vorkommen. Wir haben die Militärseelsorge, ja, und ich stimme dem Kollegen zu, wir kümmern uns um Menschen. Menschen in Not, Menschen mit seelsorglichen Problemen. Und die sind überall, die sind auch im Militär. Und manche davon haben so große seelsorgliche Probleme, dass sie sogar überlegen, ihren Militärdienst zu quittieren. Das sind auch Kriegsdienstverweigerer, für die sind Beratungsstrukturen der evangelischen Kirche aufgebaut, der katholischen Kirche werden sie gerade wieder aufgebaut. Mhm. Also das gibt es eben auch. Insofern, was sind die Lehren aus dieser Geschichte, aus dieser schweren Geschichte, die lastet immer noch auf den Schultern, die zu wenig aufgeklärt auch ist, bis zum heutigen Tag. Die Lehren würde ich eben jetzt, und jetzt kommt meine eigene Organisation auch ins Spiel, ist auch die Lehre zur Versöhnung, zur Aufarbeitung und zur Versöhnung. Pax Christi, gegründet am Ende noch in den Kriegswirren des letzten Kriegsjahres, als französische Christinnen und Christen, eine Lehrerin allen voran, Marthe Daudel-Clodeau, gesagt hat, wir gründen eine Gebetsbewegung für die Deutschen. Wir beten für sie und für den Frieden, damit wir eines Tages in der Lage sind, die Hand zur Versöhnung auszustrecken. Das ist unerhört wahrscheinlich gewesen in der französischen Gesellschaft von damals. Aber sie haben das gegründet und sie haben MitstreiterInnen gefunden, auch einen Bischof, Bischof Thiers, und haben so praktisch den Grundstein gelegt für diese ursprüngliche Gebetsbewegung Pax Christi, die dann in der damaligen Sprache Gebetskreuzzüge führen wollte in Richtung Deutschland. Schwieriges Wort natürlich, aber es geht darum, sozusagen auf die Deutschen zuzugehen. Sie haben dann Partner gefunden, auch unmittelbar auf der deutschen Seite. Später kamen polnische Christinnen und Christen hinzu. Es gab Begegnungsreisen, es gab Versöhnung. Das ist der Beginn dieser großen Versöhnungsbewegung Pax Christi, die über die Jahrzehnte bis heute gewachsen ist und eben heute in 60 Ländern der Welt Friedens- und Gerechtigkeitsprojekte durchführt. Der Nukleus des Ganzen sind Menschen, ja, die in einer unerhörten gesellschaftlichen Atmosphäre, die sowas kaum denken konnte, einen mutigen Schritt gewagt haben. Vielleicht ist genau das der Punkt auch heute. Wir haben einfach einen strukturellen Diskurs, der, was die Bedrohungsszenarien zum Beispiel angeht, kaum hinterfragt wird. Politikwissenschaftlich schon hinterfragt wird, aber das sind sozusagen Nischenbeiträge im Diskurs. Journalistisch möglicherweise auch hinterfragt wird, aber eben einen dominanten Diskurs, der das nicht hinterfragt. Das ist ein Problem. Und da sollten wir praktisch auch als Kirchen genau mit diesen Denkanstößen, auch aus der Denkschrift und den vielen Denkschriften, die es gibt, dagegen arbeiten. Vielfalt ermöglichen, eine Offenheit des Diskurses ermöglichen. Wie es die Bischöfe auch sagen, Waffen allein schaffen keinen Frieden. Ja? Und dann, wenn wir schon dabei sind, so Kriterien irgendwie dann noch durchzuspielen des gerechten Krieges oder so, ja, da ist nicht nur die Ultima Ratio, sondern auch noch Justus Finis. Also die Idee, dass man, wenn man schon Gewalt anwenden will, eine Idee vom Frieden danach haben soll, ja, als Prüffrage. Jetzt bitte die Frage, in welchen der jüngst geführten Kriege haben die Parteien eine Idee vom Frieden danach?
Herr Bösch, vielen herzlichen Dank. Das war auch eine wunderbare Geschichte, die Sie uns da erzählt haben von Pax Christi. Und das ist eine sehr gute Überleitung zu dem Song, den wir jetzt noch spielen wollen von Udo Lindenberg. Komm, wir ziehen in den Frieden. Ja, wir haben dieses Lied jetzt sogar abgekürzt, weil wir auch in dieser kurzen Musikpause gemerkt haben, es ist noch unglaublich viel Bedarf an Diskussion da. Komm, wir ziehen in den Frieden. Ich möchte da jetzt gerne die Überleitung machen. Wie wollen wir denn in den Frieden ziehen? Mit welcher Ausrüstung können wir den Frieden ziehen? Was können wir dafür tun? Da würde ich Sie einfach noch mal bitten, sich darüber
und ich was zu erzählen. Gerade schon mal erzählt. Also ich finde es schon spannend, dass gerade Kirchen und Friedensgebete ja sozusagen eine der wirklich kleinsten Möglichkeiten sind. Aber warum denn nicht? Und ich habe gerade erzählt, dass seitdem hier diese Friedensbewegung ja hier gerade auch in Ulm und Neu-Ulm sehr stark war mit den 80er Jahren und der Wiederstationierung eben von Pershing-Raketen. Seitdem gibt es das. Frauen halten das hier am Laufen zum Beispiel. Oder ich habe es jetzt seit 4 Jahren, versuche ich das bei mir. Warum sollte man nicht gerade sowas wie Kirchenräume nicht genau für sowas nutzen? Also ich sage immer, das sind kirchliche Räume sind Ressourcen für die Gesellschaft. François Julien sagt es, darum geht es, Ressourcen des Christentums wiederzuentdecken. Das heißt, in so einem Studio zu sein, das heißt aber auch den Frieden, ich sag's jetzt mal auch sehr mystisch, in sich zu tragen, um zu wissen, dass man auf dem Weg dorthin ist. Vielleicht wäre das sozusagen das Geniale, ihn schon zu haben und doch zu wissen, dass ich ihm nachjage. Oder ihm sozusagen hinterherziehe, aber ihn auch in mir habe. Weil wenn ich ihn nicht in mir habe, werde ich ihn niemals nach draußen bringen. Also es ist ein Innen und Außen. Ich glaube, das und wir müssen ihm nachjagen und dass wirklich Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. Also es sind ja auch schöne Bilder in der Bibel. Darum geht's im Psalm, dass Friede und Gerechtigkeit sich küssen. Darum geht es. Das ist auch das, was diese Friedenszeitschrift will. Wir werden wahrscheinlich noch viele Schleifen drehen müssen, damit es wirklich zum Frieden kommt. Aber wir müssen und auch so eine Friedensbewegung hier in Ulm und an allen anderen Orten weltweit, sie ist notwendig. Sie ist nicht nur eine Randbemerkung, wie wir es jetzt vorhin schon gehört haben, es ist auch nicht radikal, sondern es ist radikal anders, aber es ist radikal notwendig.
Und da sind wir bei aller Unterschiedlichkeit unserer Position in Einzelfragen. In dem Punkt sind wir uns doch völlig einig. Richard Bösch.
Ja, vielleicht nenne ich zum Schluss noch etwas, wo wir auch wirklich evangelisch und katholischerseits zusammenarbeiten, gerade sehr konkret. Und das ist die Frage der Gewissensbegleitung von Menschen, die im Kontext des neuen Wehrdienst nach Rat suchen für ihre Entscheidung. Da gibt es sicherlich viele, die ihre Entscheidung gefasst haben schon und eben Kriegsdienst verweigern wollen. Es gibt aber auch welche, die kommen und unsicher sind, die zweifeln oder welche, die auch den Dienst bei der Bundeswehr erwägen und eben genauso anfragen nach Begleitung, nach Rat. Und das als Kirche sozusagen wieder zu tun, nachdem die Wehrpflicht ja 2011 ausgesetzt wurde. Die evangelische Kirche hat immer weitergemacht mit diesem Angebot. Die katholische Kirche wird es gerade jetzt wieder aufbauen in freundlicher Kooperation mit der evangelischen Seite. Und da geht es einfach darum, mitgehen ein Stück. Den jungen Menschen und auch den älteren Männern, die als Reservisten angefragt sind, helfen, zu einer neuen Entscheidung zu kommen, ihren inneren Kompass wiederzufinden. Und ihre Suchbewegung zu begleiten. Ergebnisoffen selbstverständlich. Das ist ein sehr konkretes Friedensprojekt, wie ich finde. Und in dieser Beratung spielt es natürlich auch eine Rolle, gemeinsam zu reflektieren, in was für einer Welt wir gerade leben, wo die Gesellschaft solche Anforderungen an das Individuum stellt. Ja, mit welchem Recht? Das muss gut begründet sein. Und insofern das zu reflektieren und auch nochmal darüber hinaus die Haltung zu reflektieren, mit der wir durch die Welt gehen. Was ist die Welt für ein Ort? Ist die Welt ein chaotischer, fremdartiger Ort, in dem man sich ständig verteidigen muss, wo die anderen Menschen einem nur mit Misstrauen und mit üblen Gedanken sozusagen einem gegenübertreten? Oder ist die Welt eine gutartige, großzügige Heimat, in der wir leben dürfen, in der alle Menschen zuerst einmal gut sind? Also, und in dieser Haltungsfrage, wo ich Jesus ganz klar sagen höre, über 124 Mal, jemand hat mal nachgezählt in der Bibel, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und wir wissen, dass angstgetriebene Politik, hysterische Politik, keine guten Ergebnisse produziert. Insofern traue ich unserem Religionsstifter gerne zu, dass er da was Wertvolles gesagt hat, was wir für uns mitnehmen können.
Ich möchte diese letzten Worte auch nicht mehr zerreden. Ich glaube, das fasst es nochmal total gut zusammen von dem, was wir alle miteinander als unsere Antriebsmuster auch sehen. In dem Punkt wirklich vielen, vielen Dank an Jean-Pierre Barrot und an Richard Bösch, dass Sie heute in dieser viel zu schnell verflogenen Stunde hier gewesen sind.
Auch von meiner
ich habe
Seite
so den Eindruck, es fordert schon auch noch nach einem Teil 2, gegebenenfalls einem Teil 3. Tanja, vielen, vielen Dank auch an dich für die Moderationsgeschichte, an unsere Kollegen Hans und Volker für die technische Seite. Und wir sind wieder da als Peace on Air in 4 Wochen, heute in 4 Wochen, wie immer Dienstag, zwischen 17 und 18 Uhr.
Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Er geht immer. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.